Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Blut, Kreuz, leeres Grab und das soll man feiern. Du ahnst schon, um was es geht. Es geht um Ostern. Diese Folge ist keine klassische Folge, aber trotzdem ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du zuhörst. Denn mit dieser Folge will ich vor allem zwei biblische Texte anschauen. Dazu gleich mehr. Diese Folge erscheint in der Woche, die wir in Deutschland nicht die Holy Week nennen. Dabei finde ich diesen Ausdruck so schön. Wir sind in der Woche vor Ostern, wir nennen sie bei uns Karwoche oder Passionswoche. Und es gibt im Blick auf Ostern ganz viele Bräuche mit Hasen, mit Eiern, mit Feuer und so weiter. Manches geht eventuell sogar auf heidnische, germanische Gottheiten zurück, die Gottheit Ostara. Wiederum manche Historiker sind sich nicht mehr darüber einig, ob es überhaupt gab. Andere wiederum sagen ja, manches, nicht nur der Name Ostern, auch manche Bräuche mit Eiern und Hasen können darauf zurückgehen. Deswegen ist mein Plädoyer immer, lasst uns als Christen uns darauf besinnen, warum wir Ostern feiern und warum wir diese ganze Woche feiern. Denn diese ganze Woche ist so eine ganz besondere Woche. Wie gesagt, wir nennen sie in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die Karwoche, die Passionswoche. Im englischsprachigen Raum heißt sie Holy Week, heilige Woche, wenn man es jetzt wörtlich übersetzt. Und ich finde es eigentlich richtig, richtig schön. Denn wenn ich ehrlich bin, kleines Plaudern aus dem Nähkästchen eines Pfarrers, falls es dich interessiert. Ich finde die Osterwoche und Ostern nochmal wesentlich intensiver als Weihnachten. Also nicht, dass ich das gegeneinander ausspielen will, aber was ich das so Schöne und auch Herausfordernde finde an Ostern, dass du viele verschiedene Facetten hast. Also die Holy Week, die Karwoche oder Passionswoche, sie beginnt mit dem Palmsonntag. Jesus zieht auf einem Esel, reitet auf einem Esel in Jerusalem ein und wird gefeiert. Dann reinigt er den Tempel. Ja, Geschichte, die viele kennen, wo er die Geldwechsler und Geschäftsleute sozusagen aus dem Tempel schmeißt, Tische umstürzt und so weiter. Dann feiert er mit seinen Jüngern das sogenannte letzte Abendmahl. Dann die Nacht, in der er verraten wird, Karfreitag seine Kreuzigung, Ostersonntag das große Comeback, die Auferstehung. Und es ist alles in einer Woche. Das musst du dir mal, also musst du mal vor Augen führen. Diese Woche ist so voll, so ereignisreich, geistlich so tief. Und solltest du das jetzt hören, diesen Podcast in dieser Osterwoche, in dieser Karwoche, in dieser Holy Week, dann nimm dir immer wieder bewusst Zeit, dir das vor Augen zu rufen, was da eigentlich passiert ist. Und am Ende des Podcasts gebe ich dir auch einen ganz konkreten Tipp mit, ein Tool mit dem du ja, dich einfach Tag für Tag ein bisschen darauf besinnen kannst. Aber auch wenn du diese Folge nicht in der Osterwoche hörst, sondern später, kannst du das machen. Genau, aber dazu am Ende des Podcasts mehr. Denn ich will in dieser Folge mit dir zwei biblische Texte anschauen. Zwei Abschnitte aus der Bibel, die Ausdruck geben, warum wir Blut, Kreuz und leeres Grab feiern. Auch wenn es in unserer Kultur und postmodernen Gesellschaft und postchristlichen Gesellschaft eigentlich gar nicht in ist. Es gibt Gemeinden, es gibt Pfarrer, Pastoren, Theologen, die das ausklammern wollen, was da am Kreuz passiert ist. Und selbst am Ostermorgen nicht vom leeren Grab sprechen, sondern vom vollen Grab. Und wenn du nicht von Gott die Berufung hast, in der Gemeinde zu bleiben, solltest du in so einer Gemeinde sein, dann such dir eine neue. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage dir ganz ehrlich, mit dem, was wir an Ostern, also damit meine ich die ganzen Feiertage, nicht nur Ostersonntag, sondern auch Gründonnerstag, Karfreitag, was dort verkündigt wird, damit steht und fällt der christliche Glaube. Und damit steht die Hoffnung, die Zukunft, die Perspektive deines und meines Lebens. Damit steht und fällt, was mit unserer Schuld geschieht. Damit steht und fällt, was nach dem Tod geschieht. Und damit steht und fällt, wie wir als Christ in diesem Leben leben und einen Unterschied machen. Und da kann ich es nicht dulden und nicht zulassen, als Christ, wenn ich in einer Gemeinde bin, die gerade an diesem zentralen Punkt Ostern und eben dieser ganzen Holy Week, Osterwoche, unbiblisch oder sozusagen biblisch daneben liegen. Wie gesagt, wenn du von Gott die ganz klare Berufung hast, bleib in dieser Gemeinde, bau dort Reich Gottes, dann mach das. Dann mach das. Ich habe für mich zumindest die Berufung im Moment ja noch, das auch innerhalb der Landeskirche zu tun, denn größtenteils müsste ich über die Landeskirche genau das, oder müsste ich nicht, tue ich ja auch, genau das Gleiche über die Landeskirche sagen, die gerade an Karfreitag und Ostern alles Mögliche predigt, aber oftmals, und ich sage nicht alle, aber vielmals am biblischen Text vorbeischrappt und auch an dem, was die Bibel uns über Karfreitag und Ostern lehrt. Und noch habe ich die Berufung für mich, dass ich in dieser Kirche tätig bin und einen Unterschied machen möchte. Und das gilt auch für dich, wenn du diese Berufung hast, dann lebt es unbedingt. Ansonsten lass es nicht zu, dass ausgerechnet an Ostern und in dieser Osterwoche du Dinge hörst, die gar nicht biblisch sind. Ich will mit dir zwei Bibeltexte nämlich anschauen oder Abschnitte aus der Bibel, die vor allem Karfreitag und den Ostermorgen beleuchten. Und diese Folge ist keine ganz normale Folge, wo ich jetzt einer Frage nachgehe, sondern im Prinzip schauen wir zusammen zwei biblische Texte an. Ich will nicht sagen, das ist eine Bibelarbeit oder eine Exegese oder ähnliches, aber zugrunde liegen jetzt zwei biblische Texte. Zunächst der Text über Karfreitag. Und für mich gibt es kaum einen prägnanteren und wichtigeren Text als den folgenden aus Römer 3, 21 bis 26. Wenn du gerade eine Bibel zur Hand nehmen kannst und mitlesen kannst, dann mach das doch. Vielleicht hörst du es beim Autofahren oder beim Joggen oder so. Dann geht es natürlich nicht. Dann hör einfach zu. Römer 3, 21 bis 26. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in früheren Zeiten gesündigt haben. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und er ist auch jetzt in dieser Zeit vollkommen gerecht, indem er die für gerecht erklärt, die an Jesus glauben. Soweit Römer 3. Ich habe in der Folge 5 meines Podcasts ausführlich darüber gesprochen, warum musste Jesus sterben. Ich will jetzt nur ein paar Gedanken dir mitgeben, warum ich diesen Text so zentral finde. Zum einen ist da dieser Gedanke, dass sie alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das ist zum einen ein ganz klares Urteil. Alle Menschen. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine Menschen, die nicht gesündigt haben. Es gibt nur die anderen. Alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren, das drückt aus, was Sündigen heißt. Sündigen ist nicht diese Tat oder der Gedanke, das ist die Auswirkung davon, sondern Sünde heißt, Gott ist mir egal. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Ich brauche keinen Gott. Und wenn du jetzt denkst, nee, so bin ich doch nicht, ja, überleg mal, ob das immer so ist. Oder ob du dein Leben nicht allzu oft selber in die Hand nehmen willst. Und in dem Moment, wo wir Gott vergessen, leben wir Gott los. Und wo wir Gott losleben, leben wir viele Dinge als Ausdruck dieser Sünde. Und es ist ein klares Urteil. Jeden Menschen betrifft es. Keiner ist vor Gott gerecht. Es betrifft jeden. Was aber das Schöne an diesem Vers auch ist, ist, dass wir diese Herrlichkeit einmal hatten. Denn es ist ja davon die Rede, dass alle Menschen gesündigt haben und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Also es ist ja nicht so, dass Gott dasteht und sagt, alter Schwede, ich setze mal die Messlatte ganz hoch und dann schafft es keiner. Sondern der Mensch wurde geschaffen in einer ganz innigen Beziehung zu Gott. Das lesen wir in der Schöpfungsgeschichte, gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Ganz innig, ganz nah, ganz intim war der Mensch mit Gott. Und das ist die Herrlichkeit, die er bekam, dass er ganz nah bei Gott war. Aber diese Herrlichkeit hat der Mensch verloren im Paradies durch den Sündenfall. Trotzdem finde ich es total schön, ja, auch wenn die Konsequenz nicht schön ist, aber schön zu sehen, der Mensch war ursprünglich so gedacht, dass er diese Herrlichkeit Gottes hat. Und jetzt geht es weiter. Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns. Weißt du, keiner, kein Christ, kein noch so frommer Mensch, wie auch immer man es misst, kann sagen, Tschakka, es ist mein Verdienst, dass ich vor Gott gerecht bin. Es ist meine fromme Leistung. Es ist mein Mitarbeiten in der Gemeinde. Und jetzt denkst du vielleicht auch schon wieder, hey, das macht doch keiner. Ja, aber jetzt überleg mal, und ich meine, ich bin Pfarrer, ich habe mit vielen Ehrenamtlichen zu tun, und ich habe nicht nur den Eindruck, sondern ich weiß es auch, dass Menschen diese Gedanken manchmal haben. So nach dem Motto, ja, ich arbeite ja in der Gemeinde mit, ich bin ja regelmäßig im Gottesdienst. Also auf mich ist Gott jetzt vielleicht nicht stolz, aber mich mag er schon besonders. Tja, was soll ich dir sagen? Das ist Quatsch. Aber so unweigerlich ist dieses Denken schon drin. Und manchmal kommt es auch sehr frustig raus, ne? Dass wir sagen, oh Mann, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, habe so viel Zeit investiert in das Reich Gottes, in die Gemeinde und dann kommt dieses und jenes. Als ob wir uns etwas darauf einbilden könnten, als ob es unsere Leistung wäre. Es ist nichts, aber auch gar nichts. Unsere Leistung, es ist ein Geschenk. Gott schenkt es uns aus Gnade, dass wir vor ihm wieder gerecht sein können. Ist das nicht cool? Und wie geschieht das alles nun? Das beschreibt Vers 25, Römer 3, Vers 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Der Vers ist so wichtig, dass ich ihn dir nochmal lese. Vers 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und ich will eines vorwegstellen, und das mache ich nicht, um andere irgendwie zu bashen oder so, sondern um dich freizusetzen, wenn du das hörst. Ich habe das vorhin schon gesagt, dass es in unserer, ja, wie soll ich sagen, Gemeindelandschaft, Theologielandschaft in Deutschland gerade ganz viele Diskussionen und Umbrüche gibt, auch in freien Gemeinden und Freikirchen. Ist der Tod Jesu jetzt ein Sühnetod, ja oder nein? Ist Jesus für mich gestorben? Ist es ein Opfer? Muss ich das annehmen? Ich sag dir, ja, es steht in der Bibel. Und wer behauptet und sagt, wir müssen den Tod Jesu nicht mehr als Sühnetod lehren, wir müssen uns davon verabschieden, von diesem Opfergedanken, in Klammern, die Frage ist ja, wer braucht das Opfer? Es ist einfach unbiblisch, ich kann es dir nicht anders sagen. Es steht doch hier, und ich lese dir den Vers jetzt noch ein letztes Mal vor. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Also, wenn du das glaubst, dann bist du ganz normal. Dann bist du Christ, dann stehst du zur biblischen Überzeugung. Das ist vollkommen gut und wunderbar und wunderschön. Wenn Gott spricht, hat es keinen Sinn zu diskutieren. Und Gott spricht durch sein Wort und er sagt in der Bibel, in Römer 3, und es gibt einige Parallelstellen, aber für mich ist eben Römer 3 am kompaktesten, er sagt ganz deutlich, dass der Tod seines Sohnes zu unserer Sühne geschieht, dass es ein Opfer ist und dass er Blut vergossen hat. Und wenn du das glaubst, dann nehme ich dir alle Zweifel bei all den Diskussionen, die gerade so sind, wo du dich fragst, ist es vielleicht doch was Überkommenes, was Altes? Nein, ist es nicht. Es ist der Boden, auf dem der christliche Glaube steht und fällt. Karfreitag besteht darin, dass Jesus für dich und für mich stirbt, damit wir vor Gott bestehen können. Und das Ganze als Geschenk. Es ist so unglaublich, unglaublich schön. Für Jesus war es die Hölle. Er ist durch die Hölle gegangen, damit du es nicht musst. Für Jesus war es grausam. Für uns ist es die Befreiung. Wohin mit unserer Schuld, mit unserer Last, mit unserer Sünde? Ans Kreuz damit, ans Kreuz, ans Kreuz. Weil Jesus für uns stellvertretend gestorben ist, für dich und für mich. Und der Tod ist nicht einfach nur ein Mitleiden, ein Solidarisieren mit den Armen, Ausgegrenzten und Schwachen. Dafür war Jesus sein ganzes Leben da. Aber mit seinem Tod hat er gesühnt. Und das ist für mich so unglaublich tief und schön. So schwer es ist und so hart es auch ist. Und ja, Kreuzigung war echt wirklich kein Kindergeburtstag damals. Das war richtig übel. Wirklich übel. Aber Jesus hat es auf sich genommen für dich und für mich. Und das ist für mich so genial an Karfreitag. Das ist für mich so einfach so, wow, das kriege ich geschenkt. Wie krass. Aber wir bleiben ja nicht nur bei Karfreitag, sondern jetzt kommt der zweite Text ins Spiel. Und zwar ist es ein ganzes Kapitel, aber keine Sorge, ich lese dir nicht alle Verse vor, sondern immer nur so ein paar. Es ist, wie ich es nenne, das sogenannte Auferstehungskapitel. 1. Korinther 15. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. 58 Verse lang entfaltet Paulus die Kraft der Auferstehung. Wie gesagt, keine Sorge, ich gehe nicht alle Verse durch, ich lese auch nicht alle Verse vor. Aber stell dir vor, Jesus wäre nicht auferstanden. Das Grab wäre voll gewesen am Ostermorgen, dann wäre das alles komplett sinnlos, was Paulus schreibt, vor allem im zweiten Teil dieses Kapitels. Und er nimmt diesen Gedanken auch auf. Aber vor allem dann und nur dann wäre der Tod Jesu so richtig grausam, weil sein blutiger Tod dann lediglich eine Symbolhandlung gewesen wäre. Wenn er nicht auferstanden wäre. Naja, du weißt, was ich meine. Und deswegen lass uns mal reinschauen in ein paar Verse von diesem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Ich lese mal vom Anfang Vers 3 bis 8. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung von 1984. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, da haben wir wieder die Sühnetheologie, und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir, Paulus, als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus greift hier wie eine Art kleines Glaubensbekenntnis auf, denn er sagt ja, als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, dass er begraben worden ist, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag und dass er gesehen worden ist von denen. Und er schreibt das, um der Auferstehung so richtig Feuer zu geben. Er sagt, also auf gut Deutsch, wenn ich das mit meinen Worten schreiben würde, würde ich sagen, ey Leute, Jesus ist wirklich auferstanden. Und es gibt die und die und die und die Leute, die könnt ihr fragen. Die leben noch. Ja, manche sind gestorben, denen er begegnet ist nach seiner Auferstehung. Aber einige leben noch. Geht hin, fragt sie, quetscht sie aus. Wie war das, Jesus zu sehen? Für Paulus ist es keine Frage des Diskutierens oder der Meinung, ob Jesus auferstanden ist oder nicht. Es ist für ihn einfach Fakt. Und in Vers 14 dreht er den Spieß um und schreibt, ist aber Christus nicht auferstanden. So ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Klar. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ganz ehrlich, was sollen wir dann aus der Bibel predigen? Klar stehen in der Bibel viele tolle Verse. Ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, was soll ich dann über Jesus predigen? Also dann kann ich ja über jede berühmte Persönlichkeit predigen. Aber es wäre vergeblich. Predigt ohne den Auferstandenen ist eine tote Predigt. Predigt, Verkündigung ohne den Auferstandenen ist kraftlos. Und Paulus geht noch einen Schritt weiter. In Vers 19 schreibt er, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Er geht diese Argumentationskette sozusagen weiter und sagt, okay, wenn Jesus nicht auferstanden ist und wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, also das heißt, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, also wenn wir nur in diesem Leben hoffen und wenn wir sagen, ja gut, dann ist halt Jesus der gute Mann, dann ist Jesus der Revoluzer, dann ist Jesus ein ganz großes Vorbild in ethischen und moralischen Vorstellungen, wenn wir das tun, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Was er in meinen Augen durch die Blume sagt, ist, also wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, wir aber trotzdem Jesus verkündigen, dann sind wir die Dümmsten von allen. Warum? Weil es Betrug ist, weil es Selbstbetrug ist und Betrug am anderen. Denn wir würden ja einen Jesus oder auf einen Jesus hoffen, den es gar nicht gibt. Denn Jesus gibt es nur als Sohn Gottes, der gekreuzigt und auferstanden ist. Ja, oder es gibt ihn nicht. Du kannst aus Jesus alles Mögliche machen und ihn für alles Mögliche halten. Aber es gibt nicht jeden beliebigen Jesus. Es gibt Jesus nur im Gesamtpaket als Sohn Gottes, der gekreuzigt wurde für unsere Schuld und der auferstanden ist. Aber es gibt nicht den Jesus, der nur gekreuzigt wurde, aber nicht auferstanden ist. Es gibt auch nicht den Jesus, der nicht gekreuzigt wurde, aber auferstanden ist. Also es gibt es nur im Gesamtpaket. Und deswegen sagt Paulus, wenn wir anfangen, uns selber zu belügen, dann sind wir echt die Elendesten von allen Menschen. Und dann in Vers 20, ich stelle mir das so richtig vor, dann setzt er so in seine Tastatur oder in seine Smartphone, wenn er das reintippt bei WhatsApp, haut er alles rein, was geht. Dann schreibt er, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, fett gedruckt, Ausrufezeichen, Smileys dahinter, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Nun aber ist Christus auferstanden. Ich stelle mir das so richtig kraftvoll vor. Ein kraftvolles Aber, ein kraftvolles Ist. Nun aber ist Christus auferstanden. Klar, Paulus hat ja zu Beginn, wir haben es ja gelesen, Vers 3 bis 8 davon gesprochen, geschrieben, dass Jesus von ganz, ganz vielen gesehen wurde. Er ist auferstanden, als ob er die Korinther an der Schulter packt und schüttelt und sagt, er ist auferstanden, glaub's doch. Ich finde diesen Switch, den er da macht, so genial. In Vers 19 spricht er noch davon, dass wir die elendesten Menschen unter allen sind, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen. Und dann sagt er ein Vers später, aber Jesus ist auferstanden. Hey, wie genial ist das denn? Und dann schreibt er 6 Verse später in Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ich habe viel mit dem Tod zu tun, durch Beerdigung oder durch Begleitung von Menschen, die im Sterben liegen. Und ich finde es manchmal erschütternd, traurig, wahnsinnig, wie der Tod verdrängt wird und letztlich auch verniedlicht wird. Ich erlebe das nur ganz, ganz selten, dass jemand sehr verantwortungsbewusst, sehr proaktiv, sehr gut mit dem Tod umgeht. Für die meisten ist der Tod wirklich der letzte Feind. Wir haben viele Feinde in unserem Leben. Also es können Menschen sein, das kann unser Jobumfeld sein, das können unsere Finanzen sein, unsere Gesundheit sein. Alles Mögliche können wir als Feinde haben, aber der letzte Feind, schreibt Paulus, das ist der Tod und der wird vernichtet. Und das finde ich deswegen auch so genial, weil eben, ich habe viel mit dem Tod zu tun und dann bin ich immer wieder, inzwischen bin ich nicht mehr erstaunt. Manchmal fasse ich mir so innerlich an den Kopf, wenn ich das dann höre, was Menschen im Angesicht des Todes alles glauben. Also, dass der Verstorbene im Blatt am Baum weiterlebt und wenn das Blatt fällt, erinnert er uns an sich oder er lebt weiter im Stein, am Wegesrand oder er wird zum Engel, ja auch ganz beliebt. Er wird zum Engel, der auf der Wolke sitzt und Harfe spielt, auf uns runterschaut und auf uns aufpasst. Und ich denke mir mal, ey Leute, woher habt ihr das alles? Also jetzt mal ganz im Ernst, aber an der Auferstehung wollt ihr nicht glauben. Also die aufgeklärtesten und rationalsten Menschen haben keine Antwort auf den Tod. Aber Paulus schreibt, der letzte Feind, der vernichtet wird, das ist der Tod. Aber weil der Tod eben so ein Feind ist und so grausam ist, schreibt er dann in Vers 42 bis 44, und du siehst, wir sind jetzt schon auf der Zielgeraden des Kapitels, wie ich finde, ganz, ganz seelsorgerlich und ganz kraftvoll, hoffnungsspendend und zuversichtgebend Folgendes. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Was für eine Hoffnung, was für eine Kraft und was für eine Perspektive Paulus hier bringt, das finde ich einfach nur enorm. Es ist so genial. Es ist so genial, weil Paulus die Realität oder die Augen vor der Realität nicht verschließt. Er sagt, ja, hier ist es verweslich, Niedrigkeit, Armseligkeit, ein natürlicher Leib. Und all das macht uns Sorgen, treibt uns um, ist not easy. Aber es gibt was anderes. Auferstehen unverweslich, auferstehen in Herrlichkeit, auferstehen in Kraft, auferstehen wird ein geistlicher Leib. Paulus schreibt es den Korinthern so dick ins Stammbuch, wie man es nur schreiben kann. Wir haben durch die Auferstehung eine so große und großartige Perspektive. Und dann endet dieses Kapitel mit den Versen 55 und 57. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Es ist so genial, wie Paulus es sagt, dass der Tod besiegt ist. Jesus ist dafür der Grund, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist nicht unser Glaube, es ist nicht unser Tun, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen. Es ist Jesus, der uns den Sieg gibt über den Tod. Und jetzt lag ich gerade falsch. Und das habe ich immer jahrelang auch gedacht. Ich habe gerade gesagt, das Kapitel endet mit diesen Versen. Das stimmt aber gar nicht. Denn es gibt da noch einen Vers. Und den habe ich ehrlich gesagt wirklich lange Zeit immer so ein bisschen überlesen. Denn ich finde dieses Tod, wo ist sein Sieg, Tod, wo ist sein Stachel, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, das ist so, boah, Chaka, so ein Statement, ne, das du gibst. Und was soll danach schon kommen? Das ist wie im Film, Höhepunkt ist erreicht, ja, jetzt nur noch der Abspann. Aber es kommt noch ein allerletzter Vers in diesem Kapitel, der uns sozusagen aus den geistlichen Höhen zurückholt in den Alltag, ins Leben. Und ich finde diesen Vers so wichtig und so genial. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus schickt uns mit diesem Vers wieder zurück in unseren Alltag und sagt, okay Leute, passt auf, wir waren jetzt gerade in den höchsten Höhen und haben uns über die Auferstehung Gedanken gemacht, über das Leben nach dem Tod, über die Hoffnung, die Zukunft, die Perspektive, die wir haben. Wir sind so mega dankbar, dass Gott uns den Sieg über den Tod gibt durch Jesus. Leute, das ist der Wahnsinn. Hey, aber morgen geht's wieder zur Arbeit. Heute Mittag musst du wieder deine Kinder versorgen. Heute Abend ist wieder diese ehrenamtliche Sitzung im Verein, Gemeinde, wo auch sonst, wo dich die anderen nerven. Und überhaupt, der Kontoauszug sieht auch nicht so gut aus. Und Paulus schickt uns in diese Situation hinein mit diesem Vers, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Er sagt zu uns, ey Leute, Auferstehung, Kreuz und Auferstehung ist so kraftvoll. Das schickt uns zurück in den Alltag. Seid fest, seid unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, heißt für mich, wachst im Glauben, in der Jüngerschaft. Wir sind noch nicht am Ende, wir können immer weiter wachsen. Weißt du, ich selbst habe Anfang des Jahres eine wunderschöne, wirklich wunderschöne Lektion über das Fasten bekommen. Ich musste 45 Jahre alt werden. Ja, kleines Statement, bisschen ehrlich. Fasten war für mich bisher nie so ein Riesending. Und dann Anfang des Jahres, bam, ja, ist vielleicht eine eigene Folge mal wert in einem Podcast, aber ich musste 45 Jahre alt werden. Mir hat es aber gezeigt, weißt du, meine Nachfolge, meine Jüngerschaft ist nie am Ziel, nie zu Ende. Und ich bitte dich, denk das niemals, denk niemals, boah, ich bin jetzt schon 30 Jahre Christ und ich habe alles. Also ich habe es verstanden, ich weiß, was Jesus will, ich weiß, wie Gemeinde funktioniert, ich weiß, wie Reich Gottes geht, ich weiß, wie man die Bibel liest und ich weiß, wie man das alles anwendet. Ich würde wegrennen vor dir. Ganz ehrlich, also wir sind nie am Ende, nie. Wir lernen nie aus. Und Paulus sagt uns eigentlich genau das. Schau, du gehst zurück in deinen Alltag, zurück in dein Leben, das auch mit Höhen und Tiefen ist, aber du gehst zurück als jemand, der von der Auferstehung weiß und aus der Kraft der Auferstehung lebt. Und jetzt merkst du, warum diese Folge auch eine besondere Folge ist und warum es mir so wichtig ist, dieses Thema Ostern, Kreuz und Auferstehung so sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Denn ich glaube, dass wir nur dann kraftvoll oder dass wir überhaupt Christ sein können und leben können, wenn wir den Sühnetod Jesu für unser Leben anerkennen und glauben und wenn wir dann aus der Auferstehungskraft heraus leben. Und das ist so schön. Das ist so unglaublich schön, so voller Gnade. Weißt du, das hat keiner verdient. Du nicht, ich nicht, keiner. Keiner hat es verdient, aber Jesus schenkt es dir und mir. Und das ist neues Leben. Das ist echtes Leben. Das ist einfach genial. Das ist das, was Jesus mal von sich sagt in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, den Menschen Leben im Überfluss zu geben. Ja, wie denn? Indem er für uns stirbt am Kreuz und den Tod durch seine Auferstehung besiegt. Und uns dann, beziehungsweise Paulus macht es, der zurückschickt in den Alltag und sagt, hey, bleibt fest, bleibt unerschütterlich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, also wachst im Glauben und lebt aus dieser Kraft des Kreuzes und der Auferstehung. Und das ist das, was ich dir am Ende dieses Podcasts oder dieser Folge wünsche, dass du genau daraus lebst. Und ich habe dir am Anfang der Folge gesagt, dass ich dir so ein kleines Tool mit auf den Weg geben will. Und wenn du jetzt diesen Podcast in der Holy Week, in der Passions- oder Osterwoche hörst, dann kannst du das jeden Tag jetzt tun. Wenn du den Podcast später hörst, ist es no problem, weil dann kannst du dir einfach mal eine beliebige Woche nehmen und sagen, ich lese das jetzt jeden Tag. Ich habe nämlich mal vor 3 Jahren für unsere Gemeinde, 3 Jahre war ja mitten in Corona und so weiter, da lief ja dann viel online und man hat Dinge zu Hause viel gemacht. Und ich habe auf unserer Homepage eine Seite erstellt, wo man sozusagen diese Holy Week zu Hause mitleben, mitlesen kann. Also für jeden Tag gibt es einen kurzen Abschnitt, das sind nur einige Verse zu lesen aus der letzten Woche im Leben von Jesus. Und dann gibt es so eine Frage dazu, eine Anwendung quasi, was bedeutet das für dich? Auf www.wutachblick.de/Ostern findest du das. Also wutachblick.de ist die Homepage meiner Gemeinde. /Ostern. Ich verlinke das aber auch in den Shownotes. Lass dich nicht vom Datum irritieren. Da steht immer noch 2021 und so. Ja. Das ist egal, weil die Holy Week ist ja jedes Jahr und sie fängt jedes Jahr mit Palmsonntag an. Nur das Datum ist halt ein anderes. Aber wenn du da draufklickst, hast du dann für jeden Tag nochmal so einen Text und Frage dazu und kannst einfach diese letzte Woche, diese letzten Tage im Leben von Jesus intensiver hoffentlich mitgehen, miterleben. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass du, ob jetzt in der Holy Week oder auch später, wenn du diesen Podcast hörst, dass du aus der Kraft des Kreuzes und der Auferstehung leben kannst. Und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn verlinkst, wenn du ihn weiterleitest, wenn du ihn ja jemandem zum Hören gibst und sagst, hör mal rein, weil ich glaube, es würde gut tun. Das wäre richtig, richtig schön. Und ich wünsche dir, wenn du das noch vor Ostern hörst, ganz gesegnete, kraftvolle Osterfeiertage, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag. Wenn du es danach hörst, wünsche ich dir erst recht, trotzdem, wie auch immer, dass du aus dieser Kraft des Kreuzes und der Auferstehung lebst. Und danke dir fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Schreib mir gerne deine Gedanken oder Fragen. Und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin von Herzen Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.